Ja, liebe Geschwister und Freunde, es geht heute um den Wert der Liebe. So, hier den Leuten, die im Livestream sind, darum geht's. Ich klebe es mal hier hin. Gut. Ist ja heute der dritte Advent und ich habe mir da auch mal so Gedanken gemacht, warum gibt es eigentlich so diese Adventszeit? Haben sich da diese Geschäfte irgendwie was Besonderes ausgedacht, um vielleicht ihren Umsatz zu erhöhen? Ist die Adventszeit ein besonderes Geschäftsmodell nach dem Motto Süßer, die Kassen nie klingeln? Nein, es ist ja nicht das der Grund gewesen, sondern die Adventszeit hat eigentlich die Kirche ihrem Volk gegeben, damit sie ja sich vorbereiten, damit sie sich über die Ankunft des Sohnes Gottes nachdenken. Ja, über dieses geschichtliche Ereignis. Das war eigentlich der Urgrund. Ja, Adventszeit, denk über das Kommen des Herrn Jesus nach. Und das sollten sie so verinnerlichen. An Heiligabend soll ja dann so der Höhepunkt sein, dass der Sohn Gottes dann tatsächlich diese Welt als seine vorläufige Heimat erwählt hat und hier die größte Rettungsaktion durch seine Geburt gestartet hat. Also es war ja der Beginn. Wir werden den dritten Advent jetzt dazu nutzen, um über das Motiv Gottes nachzudenken, warum der Herr Jesus kam. Und sein Motiv hat er ja schon in der Bibel offenbart, und zwar den Vers, den ja eigentlich jeder, der am christlichen Glauben interessiert ist und der vor allen Dingen jeder Christ wissen muss, ja, wo es in Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt, so und nicht anders, also so sehr, hat Gott die Welt geliebt, hier geht es um dieses Thema, dass er seinen einzigen Sohn gab oder eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn hier auf der einen Seite von der Liebe Gottes steht und auf der anderen Seite von dem eingeborenen Sohn, dann hat das mit Eingeborenen nicht unbedingt was mit Ureinwohner zu tun, ja, also dass es Eingeborene sind, sondern das Wort eingeboren heißt im Griechischen, ich habe mal nachgeschaut und habe mir das dann auch sagen lassen, monogenes heißt es, das bedeutet einzigartig, also unvergleichlich, das ist jemand, der da gekommen ist, ist mit nichts anderem zu vergleichen. Es werden in der Bibel mehrmals auch Geschöpfe Gottes, Söhne Gottes genannt. Zum Beispiel, wenn ein Mensch Christus sein Leben anvertraut, dann wird er ein Kind Gottes. Im Grundtext heißt es, ein Sohn Gottes ist ein Ehrentitel. Ja, das bedeutet, Christen, also Menschen, die sich Christus hingegeben haben, werden Söhne Gottes von Gott geschenkt. Ist diese Möglichkeit. Auch Engel, das sehen wir in Hiob 1, werden Söhne Gottes genannt. Aber mit diesen Söhnen ist der Herr Jesus überhaupt nicht zu vergleichen. Er ist mit ihnen irgendwie verbunden, sondern er ist selbst von Gott ausgegangen. Also Jesus, so wie wir im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 42 nachlesen können, da heißt es, er ist nicht einfach vom Himmel gekommen, sondern von Gott selbst. Also das heißt, Gott von Gott gekommen, ein Teil von Gott selbst ist auf die Erde gekommen. Gott, der Sohn, der vom Vater aus Liebe gegeben wurde. Und zwar in eine Welt, die offensichtlich diese Liebe nicht wert ist, ja, die diese Liebe mit Füßen getreten hat. Und Gottes Geschenk, das heißt ja, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Also geben ist ja ein Geschenk, ja, dieses Geschenk Gottes mit Füßen getreten hat. Ja, Jesus wurde völlig nackt und jeglicher menschlicher Würde enthoben, ans Kreuz genagelt, und dann warteten die Leute, bis er endlich stirbt. Das war der Dank, ja, der Dank auf das Geschenk Gottes, ja. Und es gab kein Mitleid. Also wer die Geschichte kennt, der weiß, da stehen die Menschen und sagen, ja, wenn Gott doch für ihn ist, für den, der da hängt, da soll er ihm doch jetzt helfen. Jetzt hätte er die Möglichkeit, ja, Gott der Vater. Und so sehr liebt Gott diese Welt, dass er seinen einzigartigen Sohn für sie gab. Wir werden eben über den Wert der Liebe heute nachdenken. Und dabei fängt alles mit Gott selbst an. Wenn wir uns über die Liebe und über ihren Wert Gedanken machen, dann wäre es viel zu kurz gegriffen, wenn wir uns sofort auf die Menschen konzentrieren. Ja? Fast alle Lieder, die von der Liebe berichten, ja, sind in dieser Weise gestrickt. Sie berichten von Zuneigung zwischen Mann und Frau, schmücken diese Zuneigung mit mehr oder weniger netten Worten und schönen Worten aus, aber mit keiner Silbe wird dem gedankt, der diese Liebe erst möglich macht. Wieso können wir eigentlich lieben? Ja? Warum sind wir nicht einfach so wie die Stühle? Die können nicht lieben. Ja? Warum können wir lieben? Wieso schätzen wir es, wenn uns jemand wirklich liebt? Warum schätzen wir das? Es könnte uns doch einfach auch wurscht sein. Wer Gott ausblendet und alles aus dem Blickwinkel des Evolutionsmärchens betrachtet, hat keine Erklärung für die Entstehung der Liebe. Die Liebe, die sich dem Schwachen aufopfernd widmet und den Armen Recht verschaffen will. Die Evolution gibt dafür keine Erklärung, denn die Grundlage ist Fressen und gefressen werden. Da hat die Liebe keinen Platz. Und weil alles mit Gott anfängt, ja, werden wir auch sagen, ja, das ist mein erstes Statement. Ja. Gott ist Liebe. Zum Glück ist die Wirklichkeit anders, wie es uns die Schulbücher vermitteln wollen mit der Evolution. Zum Glück ist es anders. Zum Glück gibt es Gott, der diese Welt geschaffen hat. Zum Glück gibt es einen Gott, der nicht nur lieben kann, sondern dessen Wesen die Liebe selbst ist. Im Johannesbrief heißt es gleich zweimal in Kapitel 4, Gott ist Liebe. Kapitel 4 im 1. Johannesbrief, Vers 8 und Vers 16. Stellen wir uns einmal vor, dass alles, was wir sehen, noch nicht gemacht ist. Mal kurz Augen zu und vorstellen. Auch das, was Gott in der unsichtbaren Welt geschaffen hat, war noch nicht da. Gar nichts. Es war nur Gott da. Gott, der von Ewigkeit her lebt. Können dann zurückdenken, nur Gott ist da. Und der von seinem ganzen Wesen aus Liebe ist. Ja. Welchen Gedanken kommen da? Wenn wir heute sagen, ich liebe, dann wird doch gefragt, wen? Na, wen liebst du denn? Wisst ihr, dass Gott ein dreieiniger Gott ist und somit sich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in gegenseitiger verschenkender Liebe begegnen? Ja? Dies ist für mich die beste Erklärung, dass der persönliche Gott die Ewigkeit vor der Schöpfung in Freude und tiefer Harmonie erlebt hat. Gott hat nicht die Schöpfung gebraucht, um sich etwas zu erschaffen, das dann seinen eigenen Mangel stillt. Also nach dem Motto, ja, ich muss ja was machen, damit es mir als Gott gut geht. Hat er nicht gebraucht. Er war, aus 1. Timotheus kann man das lesen, 1. Timotheus 6, Vers 15, der glückselige Gott schon immer gewesen. Er braucht uns nicht. Er will uns, aber er braucht uns nicht. Er ist in sich selbst genug. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist dies: Gott, der die Liebe ist, der die Ewigkeit vor der Schöpfung in Liebe erlebt hat, dieser sagt, es werde. Damit legt er seinen Charakter in die Schöpfung hinein. Wie jemand, der ein Bild malt. Er malt etwas auch von sich selbst, ja, wie es ihm geht. Also wenn man fröhlich ist, und dann wird man nicht ständig mit schwarzen Farben malen. Ja, das macht man nicht. Da braucht man bunte Farben und umgekehrt. Ja. Ja. Also Gott legt etwas von seinem Charakter in die Schöpfung hinein. Und als Gott die Himmel und die Erde erschaffen hat, hat er sie in Liebe und zur Liebe hin geschaffen. Zu Beginn war nichts für den Menschen wirklich eine Bedrohung. Es gab keine Furcht, denn Furcht ist ja nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt nämlich die Furcht aus. 1. Johannes 4, Vers 18. Es gab nur Vertrauen, nur Geborgenheit und Hingabe an den liebenden Gott. Die ganze Schöpfung war durchdrungen von Liebe. Es gab keine negativen Gedanken, Gefühle und Handlungen. Sicher war die Schöpfung selbst sehr schön. Die Bäume, Tiere und die ganze Umgebung. Aber das Schönste war, dass man sich geliebt wusste. Ich bin geliebt und ich liebe. In den Sprüchen heißt es einmal so treffend: Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Sprüche 15, 17. Dabei muss man heute sagen, also der gemästete Ochse ist ein leckeres Essen. Ja, also Gemüsesuppe kann auch sehr schmackhaft sein, aber es wird hier so gesagt, dass der Ochse, das war die Delikatesse. Aber der schmeckt nicht, wenn es drumherum eher ja, keine schöne Atmosphäre ist. Ja. Da ist man schon satt, ne? bevor man zum Essen überhaupt kommt. Ne? Da ist man schon satt. Aber in der Umgebung des Paradieses vorher, im Garten Eden, er war sicherlich schön und begehrenswert, aber die erfahrbare Liebe Gottes hat alles erst den Wert gegeben. Jeder Baum, jede Blume, jeder Stern am Himmel sagt dem Menschen, du bist von mir, deinem Gott, geliebt. Das war auf jedem Schritt und Tritt erfahrbar. Gottes Welt war eine Welt, die den Charakter Gottes widerspiegelte. Und dieser ist Liebe. Gott hat Freude bis ins kleinste Detail, nicht nur seine Schöpferkraft, sondern auch seine Liebe zu offenbaren. Und so wie ein Kind am besten aufwächst, wenn es in eine Familie hineingeboren wird, bei der sich Papa und Mama von Herzen lieben und die auch dann dem Kind ihre Liebe schenken, so ist der Mensch in eine Umgebung hineingestellt worden, wo alles von der Liebe Gottes zeugt. Zweiter Punkt. Der Mensch, Ebenbild der Liebe. Wir haben gesehen, dass der einzige, ewige, allmächtige und wahre Gott der Gott der Liebe ist. Und in dieser Eigenschaft gibt er eine feierliche Erklärung ab. Alle Engel, die bis dahin schon geschaffen waren, sollen hören, was Gott zu sagen hat. Und Gott der Vater sagt zu seinem Sohn, zu Gott dem Sohn, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, also auch die Regenwürmer. Ne? Und genau so geschah es. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Können wir uns vorstellen, wie viel Liebe Gott in den Menschen hineingelegt hat? Und können wir uns vorstellen, wie schlimm dann der Sündenfall gewesen sein muss, als all das liebevolle Handeln Gottes in der Schöpfung und die vertraute und tiefe Beziehung zu Gott durch Egoismus, Neid, Tod und Fluch überdeckt und zerstört wurden? Auch wie muss es vor dem Sündenfall wunderbar gewesen sein? Jegliche Sünde, die sowohl Gottes Zorn hervorrief, als auch das Leben des Menschen zerstört, war nicht vorhanden. Der Mensch war in großer Liebe und Zuneigung seinem Schöpfer hingegeben. Und Gott der Allmächtige war seinem Ebenbild, dem Menschen, auch ganz und gar zugeneigt. Deshalb ist es nicht schwer anzunehmen, dass alles, was wir sehen im Blick auf die Krone der Schöpfung, die der Mensch ja ist, ausgerichtet wurde. Also von Gott her. Er hat alles auf den Menschen ausgerichtet. Die Evolution, die unseren Kindern erzählen, die möchte deutlich machen, dass wir nur etwas höher entwickelte Affen wären, und alles, was um uns herum ist, zufällig entstanden ist. Die Erde, die Sterne, das ganze Universum, alles Zufall. Und das hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Es war all der Zufall. Gottes Wort spricht eine ganz andere Sprache. Dort heißt es sogar, dass die Sterne, das Universum zur Zeitmessung für den Menschen gemacht und ein Hinweis auf die absolute Größe des Schöpfers ist. Hier der Wortlaut steht in 1. Mose 1, 14 und 15. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen, die zur Bestimmung und der Zeiten und der Tage und der Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so, also dass sie die Erde beleuchten, ja. Die Erde und alles, was sie beinhaltet, ist für den Menschen gemacht und gehört Gott dem er danken soll. Das war der Plan und genauso ist er ausgeführt worden. Gott führt seine Pläne aus. Und ich bin begeistert von unserem liebevollen Gott, der dieses sein gutes Wesen und seine guten Gedanken in diese Schöpfung gelegt hat und der so ist. Ihm anzugehören ist für mich das größte Glück. Das lese ich nicht nur hier ab, sondern es ist wirklich so. Und es ist größer als alles, was ich mir sonst noch vorstellen kann. Und ich denke und ich weiß, erst in der Ewigkeit wird es so richtig hervorleuchten, was es heißt, diesem Gott angehören zu dürfen. Es ist eine Tatsache, dass wir in einer Welt leben, auf der die Menschen viele verschiedene Sprachen sprechen. Und auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen, dann können wir uns nicht immer wirklich verstehen. Aber was wir verstehen können, ist die Sprache der Liebe. Menschen können lieben. Und auch das ist wahr, wenn jemand diese Sprache nicht versteht, also die Sprache der Liebe nicht versteht, dann ist er in seiner Seele wirklich sehr, sehr krank. Und vom Teufel und der Sünde in eine ganz große Not geführt worden. Ganz große Not. Nun möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie wichtig die Liebe in Bezug auf unser Leben und insbesondere auf unseren Glauben ist. Da Gott die Liebe ist und wir nach seinem Ebenbild gemacht wurden und da alles Geschaffene in Verbindung mit der Liebe zu sehen ist, dann muss das auch auf unser Leben und auf unseren Glauben überaus große Bedeutung haben. Ohne Liebe ist alles nichts. Dieser Gedanke gibt Gott uns durch sein Wort an vielen Stellen. Sein Sohn macht dies hier auf der Erde sehr deutlich. Schon allein sein Kommen auf diese Erde wird mit Gottes Liebe begründet. Das haben wir am Anfang gehört. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber die Botschaft auch seines Sohnes war ganz klar. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe deinen Mitbruder, liebe deine Mitschwester. Liebe deine Feinde. Und der Herr Jesus hat es auch mit seinen Taten gezeigt. Er heilte, er richtete Menschen seelisch und körperlich wieder auf, rief alle zu sich, die mühselig und beladen sind. Er will sie erquicken. Und selbst bei seinem Tod kümmerte er sich liebend um Maria, um den gläubig gewordenen Mitgekreuzigten und er bittet noch Gott, den Vater, dass er die Schuld derer, die ihn gekreuzigt haben, nicht anrechnet. Niemals hat man an dem Handeln des Herrn Jesus einen Hauch von Boshaftigkeit und Lieblosigkeit gesehen. Selbst bei der Tempelreinigung und bei den Weherufen, die den Pharisäern galten, war Liebe dabei, denn Liebe will das Beste für den anderen und muss manchmal auch deutlich und hart sprechen, wenn Menschen in die Irre laufen. Und der Herr Jesus sagt ja auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. So liebevoll ist Christus und genau so ist auch Gott der Vater. Er hat zwar den Menschen verboten, der Vater, hat den Menschen verboten, ein Bild von ihm selbst zu machen, aber in Jesus sehen wir das Bild Gottes. Gott hat durch Jesus von sich selbst ein Bild gemacht und schaut Jesus an und dann seht ihr Gott. Und Jesus gibt seinen Jüngern den Befehl, und wenn du ein Jünger von Jesus bist, dann höre da genau zu. Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also es geht nicht in dieser Weise, so wie du mir, so ich dir, sondern so wie er mir, so ich dir. Das, was der Herr Jesus vorgelebt hat und was er seinen Jüngern befohlen hat, wird weiter von seinen Aposteln, die das Wort Gottes niedergeschrieben haben, unterstrichen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 3, ab Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Warum? Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Können wir das verstehen? Oh, wie wurde unser Herz schon so kalt gemacht? Wie sind wir schon so abgekühlt, vielleicht auch egoistisch geworden? Unser Herr hat sich für uns ganz und gar hingegeben. Aber wie oft prallen seine Wünsche und Aufforderungen dann an unserem Herzen ab? Und da nehme ich mich gar nicht aus. Das Schwert Gottes ist zweischneidig. Es schneidet in diese und in jene Richtung. Es trifft auch mich. Wie wichtig sind denn seine herausfordernden Gedanken, also die Gedanken des Herrn Jesus für unser, für mein Leben? Unsere Beschäftigung mit unserem Herrn im Alltag offenbart dies uns selbst. Das muss uns gar nicht jemand anders sagen, sondern wir müssen uns nur selbst beobachten. Ja, da wird es deutlich. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. 1. Johannes 4, Vers 8. Somit kann man sagen, wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Und wer sein Herz verschließt, wird nicht die Liebe Gottes behalten können. Liebe oder sterbe, das ist die Wahl. Das ist unsere Wahl. Und glaubt mir auch, wir werden vor Gott niemals angeklagt, weil wir eventuell zu viel geliebt hätten. Gott weiß, aus welchen Motiven wir etwas tun. Und was sagt in seinem Wort, welches Paulus auch niedergeschrieben hat, was sagt er da? 1. Korinther 13, ab Vers 2. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und hier geht es um den richtigen Glauben, der Berge versetzen kann, ja? Und wenn ich alle meine Habe austeile und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Und hier geht es darum, ich tue doch was, ich mache doch was, ich zeige doch, wie ich handle, ja? Ich gebe doch alles weg. Aber wenn das nicht wirklich aus Liebe geschieht, ist das nichts. Die Liebe ist das Pluszeichen für all unser Denken und Tun. Ja? Die Liebe ist nicht, die nicht losgelöst sein kann von dem, der die Liebe selbst ist. Die Liebe, diese verschenkende und hingegebene und starke Liebe, die nach Römer 5, Vers 5 in die Herzen der Christen durch den Heiligen Geist gegeben ist. Die Liebe allein macht unser Handeln wertvoll. Und dieses Handeln aus Berechnung, aus kaltem Abwägen oder reinem Egoismus, dieses Handeln bringt den Tod. Der Gott der Liebe möchte seine Kinder auf den Weg der Liebe führen. Sie sollen diesen Weg lernen und tun. Unmöglich kann Gott sich mit einem anderen Weg zufrieden geben. Dafür sind wir nicht geschaffen. Der Satan will Hass, Tod und Verderben sehen. Er lenkt den Blick von Eva, von dem liebenden Gott weg. Sie soll darüber nachdenken, was die verbotene Frucht für sie bringt. Für sie bringt, ja, Klugheit, Weisheit, für sich selbst. Liebe, so wie 1. Korinther 13, verschenkt sich. Sie will nicht in erster Linie nehmen, sondern geben. Liebe sucht das Wohl des anderen. Liebe freut sich, wenn der andere Gutes hat und wenn der andere von der Not befreit wurde. Liebe blickt auf den anderen. Geschwister, und wie wird die Ewigkeit aussehen? Und das ist dann mein letzter Punkt. Das Meer der Liebe. Der Gott, der von Ewigkeit her die Liebe ist, wird auch in alle Ewigkeit die Liebe sein. Er wird Sünde und Tod verbannen. Seine Erlösten, die auf seine Liebe wieder mit Liebe reagiert haben. Ja? Er streckt ja die Hand aus. Lass dich erretten. Lege deine Hand in meine. Ich führe dich. Wer darauf mit Liebe geantwortet hat, ja, der wird auch in alle Ewigkeit diese Liebe erleben. Denn er hat sich mit dem Gott der Liebe verbunden. Gott wird bei ihnen wohnen, so heißt es. Die Ewigkeit Gottes ist auch die Ewigkeit der Erlösten. Das Haus des Vaters hat Wohnungen für die Jünger von Jesus. Und Christus, der sich aus Liebe so ganz und gar für die Erlösten hingab, der sein Leben mit der Schuld der Menschen beschmutzen ließ, Gottes Zorn und Strafe ertrug, der starb und wieder auferstand, dieser Jesus Christus wird sich am Beginn der Herrlichkeit mit seinen Erlösten in Liebe verbinden. Liebe ist der einzige Weg und Liebe ist der ewige Anfang und auch das ewige Ende. Und der Mittelpunkt ist der Gott der Liebe selbst. Er hat uns gemacht zur Liebe und Hingabe. Ohne Liebe ist alles wertlos. Ohne die Verbindung mit dem Gott der Liebe, mit dem Herrn Jesus, ist auch unser Leben umsonst. Umsonst. Ohne mich, sagt Christus, könnt ihr nichts tun. Biete darum, dass Gott dir hilft, ihn noch mehr in dieser Weise kennenzulernen. Denn wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Amen.